Vor der Predigt möchte ich gern noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du Mensch geworden bist. Du, der du der ewige Sohn Gottes bist und du bist gekommen, um für unsere Schuld zu sterben. Dass wir durch dich Vergebung der Sünden und ewiges Leben haben dürfen. Wir danken dir, dass du auferstanden bist und jetzt zur Rechten von Gott, dem Vater, sitzt. Aber gleichzeitig bist du auch durch deinen Geist gegenwärtig unter uns und wir bitten dich, dass du zu einem jeden redest, zu seinen Herzen, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen darf. Amen. Wir haben vorhin in der Einleitung schon gehört, warum wir Palmsonntag feiern. Und zwar ist Jesus unter dem Jubel der Volksmenge nach Jerusalem eingezogen, auf einem Esel. Da hat sich die Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt, wo der Sacharja prophezeit hat. Und die Menschen, die riefen Jesus zu Hosianna, dem Sohn Davids. Sie haben damit zum Ausdruck gebracht, Jesus ist tatsächlich der von Gott versprochene Retter für die Menschen. Und dazu haben sie Palmzweige von den Bäumen, von den Palmen gerissen und haben ihm wie einen grünen Teppich vorbereitet. Verständlich, dass die ganze Stadt in Aufruhr war. Und die Leute, die haben gefragt, wer ist denn dieser Mann, der da kommt? Und die Anhänger von Jesus, die haben dann gesagt, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth. Das ist der Messias, der da einzieht. Und jetzt, was hat Jesus jetzt gemacht? In der Bibel, da lesen wir davon, dass er in den Tempel hineingekommen ist. Und was hat Jesus im Tempel gemacht? Wir lesen in der Bibel weiter. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Diese Szene aus dem Leben von Jesus, die passt so überhaupt nicht in das Bild, wo viele Menschen von Jesus haben und wo häufig auch wir haben. Jesus, der war doch ein total friedfertiger Mensch. Jesus, der hat doch mit seinen Händen nie was Falsches gemacht. Und ja, so wie er sich verhalten hat, war er doch nur für Gutes bekannt. Nur Gutes hat Jesus getan. Wie kommt es jetzt dazu, dass Jesus so radikal auftritt und da die Tische von den Geldwechslern umwirft und die Taubenverkäufer aus dem Tempel vertreibt und so weiter? Wir haben es gehört. Warum? Und zwar haben die Leute den Tempel umfunktioniert in ein Geschäftshaus. Der Tempel, das sollte doch ursprünglich ein Haus vom Gebet sein. Und die Leute, die haben das umfunktioniert zu einem Geschäftshaus. Und jetzt müssen wir uns fragen, wie konnte das überhaupt so weit kommen, dass der Tempel zu einem Geschäftshaus geworden ist? Nun, von der Bibel her wissen wir, der Tempel war nicht nur ein Ort vom Gebet, sondern auch ein Ort, wo man Opfer Gott dargebracht hat. Zum Beispiel Sündopfer, wenn man was Falsches getan hat, da ist man dann in den Tempel gegangen und hat Sündopfer dargebracht und auch Lobopfer und Dankopfer hat man im Tempel dargebracht. Und dafür hat man immer auch Tiere geschlachtet. Die ärmeren Leute Tauben und die reicheren, die haben auch mal einen Stier oder ein Schaf geopfert. Und wenn man jetzt von weit her gekommen ist und da so ein Schaf opfern wollte, das war ein bisschen unpraktisch, da so 300 Kilometer da so ein Schaf spazieren führen, dass man das dann im Tempel opfern konnte. Und deshalb war das sowas von praktisch, dass man im Tempel auch Schafe kaufen konnte, um die dann zu opfern. Also das war eigentlich ein sehr schöner Service, den man da hatte, sehr bequem. Und jetzt gab es noch ein Problem in der damaligen Zeit, das Geld. Das Geld in der damaligen Zeit, das war jetzt ein Problem. Denn das Geld, das war ein bisschen ja, so ein zwielichtiges Geld. Warum war das so zwielichtig? Das Geld, wo man im Alltag verdient hat, das war im Tempel nicht zugelassen, dass man mit dem im Tempel zahlen konnte. Warum? Ja, das war eben nicht so gut. Ich habe da mal so Geld von damals hier mitgebracht. Ganz da oben, das erste, das ist ein römischer Denar. Und mit den römischen Münzen hat man damals gezahlt. Und auf dem römischen Denar, da war der römische Kaiser abgebildet. Und dann gab es noch so eine Schrift ringsherum, da sieht man das. Und da Kaiser Tiberius hieß damals der Kaiser. Und da stand drauf, Kaiser Tiberius Augustus, Sohn des göttlichen Augustus. Also mit dem Geld, da wurde quasi gesagt, der Kaiser Tiberius, der ist der Sohn von einem göttlichen Augustus, der ist der Sohn Gottes. Und das ist ja Gotteslästerung eigentlich gewesen, wenn man sagt, der Kaiser Augustus ist der Sohn Gottes. Und deshalb war das Geld, römische Geld, verboten, dass man mit dem im Tempel bezahlen durfte. Also außerhalb hat man Geschäfte gemacht, aber im Tempel war das verboten, da musste man dann das Geld wechseln und da hat man das gewechselt in so einen türkischen Schekel. Das ist das zweite Geldstück da unten. Da sieht man, da ist nicht so irgendwas Komisches noch dran geschrieben, sondern mit dem war es erlaubt, im Tempel drinnen zu bezahlen. Und deshalb hat es die Geldwechsler gebraucht. Klar, die Priester, die dann das Geld gekriegt haben, oder die Bauarbeiter am Tempel, die dann das Geld gewechselt bekommen haben, die haben das dann später wieder zurückgewechselt. Und die Geldwechsler, die konnten da wunderbar dann Geld dran verdienen mit dem Wechselgeschäft, wo sie da gemacht haben. Nun, wir sehen, das war sehr praktisch, dass es die Tauben- und Schafsverkäufer gab, die Geldwechsler im Tempel und so weiter. Niemand störte sich dran, denn das war ja gut, dass es die gab. Das war bequem, das war praktisch. Doch es gab jemand, der sich dran stört, nämlich Jesus. Jesus störte sich daran, dass der Tempel seinem eigentlichen Zweck beraubt wurde. Der Tempel sollte eigentlich ein Gebetshaus sein. Und jetzt wurde es so zu einem Geschäftshaus gemacht. Und Jesus hat gesagt, Gott hat sich das so nicht gedacht. Den Tempel in Jerusalem, den gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es nur noch eine Mauer vom Tempel, der da noch steht. Aber Gott hat sich einen neuen Tempel erschaffen. Die Bibel, die redet nämlich davon, dass wir als Gemeinde, wir, die wir an Jesus Christus glauben, ein Tempel sind vom Heiligen Geist, dass Gott in uns wohnt. In 1. Korinther 6, Vers 19, da wird geschrieben, dass unser Körper, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist unser Körper der Wohnort vom Heiligen Geist. Jesus wohnt dann durch seinen Geist in unseren Herzen. Also, wenn du an Jesus glaubst, bist du ein Tempel von Gott, ein Tempel vom Heiligen Geist. Und manchmal ist es bei uns im Leben auch so, dass manche Dinge in Unordnung geraten sind. Also die Kinder, die kennen sich damit vielleicht aus. In der Sonntagsschule, da kann man sehr gut Antworten geben. Was hat damals die Person gesagt? Oder was will Jesus, dass wir tun und so? Da kann man sehr gut Antworten geben. Und zu Hause, wenn es dann darum geht, wenn die Mama sagt, du kannst du dein Zimmer aufräumen? Nö, will ich nicht. Und so, du sollst Vater und Mutter ehren. Das kann man in der Sonntagsschule sagen. Und zu Hause, nö, will ich nicht. Also, nö, kein Bock. Die Worte, die kennen die Kinder wahrscheinlich. Also, da sieht man auf der einen Seite so, aber zu Hause dann ganz anders. Oder ja, Gott will, dass man nicht streitet, sehr richtig. Und zu Hause kann man mit seinen Geschwistern dann wunderbar streiten und lustige Wörter dem anderen an den Kopf schießen und so, dass er weinen muss und so, weil das so Spaß macht und so. Also da kennt man sich mit aus. wie Unordnung auch im eigenen Leben hineinkommt. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. So wie man da auch zwei verschiedene Münzen im Tempel hatte. Aber nicht nur bei den Kindern ist es so. Auch bei den etwas Älteren, bei Jugendlichen oder Erwachsenen, da kennt man das auch so. Man muss nur schauen, was für schöne Loblieder wir Gott singen konnten im Gottesdienst. Dankt für Gottes starke Hand und wie wunderbar Gott ist. Und Jesus ist unser ganzer Halt und wir müssen uns keine Sorgen machen. Und dann sind wir im Alltag drin. Wir stehen vielleicht an der Ampel und die Ampel wird grün. Bloß der Vordermann, der hat es noch nicht so gemerkt. Und dann kann man Worte über den auslassen und so. Das sind nicht die Worte, wo wir gesungen haben, sondern das sind andere Worte. Oder wir können sagen in Liedern, wir haben jemanden, dem wir vertrauen können. Und dann im Alltag machen wir so viele Sorgen und denken, oh, wie kriegst du das nur gebacken und so. Und da leben wir auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Wir sehen, es gibt auch manchmal in unserem Leben Dinge, wo Unordnung bei uns hineingekommen ist. Vielleicht sitzt du da, wo du merkst, jawohl, bei mir ist tatsächlich Unordnung in mein Leben hineingekommen. Bei mir sind Dinge im Leben hineingekommen, wo ich mir Sachen angewöhnt habe, die sind nicht im Willen Gottes, wo ich mich versündigt habe an Gott. Und wenn du jetzt von dir merkst, jawohl, bei mir gibt es Dinge aufzuräumen, da muss man Ordnung schaffen, habe ich einen ganz guten Tipp für dich. Lad Jesus dazu ein. Ordnung zu schaffen bei dir. Mach das nicht selber, indem du sagst, so jetzt muss ich mich halt mehr anstrengen und mich mehr zusammenreißen, sondern lass Jesus das machen. Genau dazu ist ja Jesus am Kreuz gestorben, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, damit wir Vergebung haben können. Er ist gekommen, dass bei uns wieder neue Ordnung schaffen kann, geschaffen werden kann. Wenn du merkst, da bin ich vor Gott schuldig geworden, darfst du zu Jesus kommen, der ja auch wieder von den Toten auferstanden bist und darfst ihm bekennen, Herr Jesus, vergib du mir, dass das so und so gewesen ist bei mir im Leben, dass ich mich versündigt habe. Oder wenn du merkst, oh, da habe ich eigentlich mit etwas zu kämpfen, wo ich immer wieder zu kämpfen habe. Da streite ich mich so oft mit jemandem oder da sorge ich mich so viel um Dinge, wo ich mir eigentlich keine Sorgen mehr machen müsste, wo ich einfach nicht vertrauensvoll lebe. Da darfst du auch zu Jesus kommen und sagen, und Herr Jesus, du siehst, ich komme damit nicht allein zurecht. Bitte hilf du mir. Ganz interessant, im Vater unser, da heißt ja, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Nicht wir selbst müssen uns selbst helfen, wenn wir in Anfechtung geraten, sondern wir dürfen unseren Vater im Himmel um Hilfe bitten. Und wenn es auch darum geht, bestimmte Gewohnheiten im Leben zu lassen, wenn die Kinder vielleicht so oft sagen zu den Eltern, nö, kein Bock und immer so auf Kontra sind, ja, das macht es einem einfach so, weil die Eltern, die machen das und dann macht es einem das einfach so, dass man sagt, nö, kein Bock, weil man muss jetzt sagen, ich bin selber groß und so, aber man weiß eigentlich, will Gott das nicht, da darf man Jesus auch drum um Hilfe bitten. Herr Jesus, bitte hilf du mir. Und manchmal ist es bei den Eltern gerade auch andersherum, dass die Eltern ein bisschen so mit Druck kommen und sagen, mein Haus, meine Regeln und dann ist man einfach ein bisschen böse zu den Kindern und spielt seine Machtstellung aus, die man als Papa oder als Mama hat und so. Und da muss Jesus dann auch Ordnung schaffen, weil das Ziel ist ja nicht mein Haus, meine Regeln, sondern dass die Kinder Gott lieben lernen und dass man auch in Liebe zu den Kindern lebt. Und da dürfen wir als Eltern auch Gott um Hilfe bitten. Hilf du mir, in Liebe zu meinen Kindern zu leben und dass ich erkennen darf, was das Richtige ist, wie mit meinem Kind umgehen. Klar, die Kinder müssen erzogen werden, aber auch die Eltern müssen erzogen werden, nämlich von Gott. Und da wollen wir Gott auch um Hilfe bitten. Ja, Jesus, er will Ordnung schaffen in unserem Leben. Lassen wir Jesus Ordnung schaffen bei uns? Ich hoffe es. Es kann auch gut sein, dass viele Leute unter uns sind, die können bezeugen, ja, Jesus hat bei mir Ordnung geschafft. Und bei mir ist ziemlich viel aufgeräumt. Da gibt es jetzt nicht so viel mehr aufzuräumen. Und das ist wunderbar, wenn man in Ordnung mit, wenn Jesus aufgeräumt hat. Denn wo Jesus aufgeräumt hat, gibt es wieder Platz für andere Dinge. Und als Jesus in den Tempel damals gekommen ist, hat er ja nicht nur für Unordnung und dann für Ordnung gesorgt, sondern er hat noch etwas Weiteres gemacht. Und davon lesen wir weiter in der Bibel. Und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Jesus zeigte im Tempel den Menschen nicht nur, was alles falsch lief und wo Ordnung geschaffen werden musste, sondern Jesus tat auch sichtbar ganz gute Dinge. Er machte Blinde sehend und Lahme wieder gehend. Jesus hat Wunder getan. Übrigens, im Alten Testament wurde nicht nur verheißen, dass der Messias, der von Gott versprochene Retter, einmal auf einem Esel reiten wird. Da wurden auch verschiedene Wunder beschrieben, die der Messias einmal machen wird. Gerade das Blinde sehend werden und das Lahme gehend werden. Zum Beispiel steht es in Jesaja 35, Vers 5. Also da konnte man auch sehen, der Messias, der ist gekommen. Und jetzt ist es interessant, bei Jesus, da kommt nicht nur die klare Verkündigung aus seinem Mund heraus, was Gott will und was Gott nicht will, sondern Jesus macht gleichzeitig auch Gottes Liebe sichtbar. Durch seine Taten zeigt er, Gott ist Liebe und er macht Blinde sehend und Lahme gehend. Und beides gehört auch bei uns im Leben von Jesu Jüngern zusammen, dass wir klar den Willen Gottes sagen, aber auch, dass wir ganz deutlich Gottes Liebe durch unsere Taten sichtbar machen. Beides gehört zusammen. So wie Jesus auf die Missstände im Leben, im Tempel hingewiesen hat, so ist es auch bei uns wichtig, wenn Dinge nicht gut laufen oder wo Dinge falsch sind, dass wir das auch mal ansprechen und dann aber auch sagen, was richtig ist. Und das Wichtigste ist ja, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und darauf wollen wir hinweisen, aber dann wollen wir auch Gottes Liebe sichtbar machen, so wie Jesus die Liebe sichtbar gemacht hat. Wie wird in deinem Leben Gottes Liebe sichtbar? Ich meine, in vielen Fällen bei den Kindern ist es so, dass man in die Schule geht oder in den Kindergarten geht oder viele haben auch Geschwister zu Hause. Wie kann man da Gottes Liebe sichtbar machen? Ganz klar, indem man freundliche Worte zu den anderen sagt. Und wenn man sieht, da ist ein Kind vielleicht allein, dass man auch mal das einlädt oder mit dem Kind spielt. Oder wenn man Spielzeug hat, wo andere nicht hat, dass man das auch teilt miteinander. Und auch bei uns Erwachsenen, wir wollen auch Gottes Liebe sichtbar machen, am Arbeitsplatz, wo wir arbeiten oder in der Nachbarschaft. Auch mal Zeit nehmen, zuzuhören und nicht immer nur so gestresst tun und so. Gottes Wille ist in unserem Leben, dass wir auch Gottes Liebe ganz praktisch sichtbar machen in unserem Leben. Also wir sehen hier in der Geschichte vom Tempel, Jesus schafft Ordnung, aber er macht auch Gottes Liebe sichtbar. Und jetzt sehen wir noch eine dritte Sache, die ganz wichtig ist in dieser Geschichte. Nämlich, wir lesen hier auch von den Kindern. Hier lesen wir von den Kindern. Was haben die Kinder im Tempel gemacht? Die haben gerufen, Hosianna dem Sohn Davids. Auch Kinder haben Gott gelobt. Und das ist ganz, Jesus, ein ganz wichtiges Anliegen, dass auch Kinder schon ihn loben und erkennen, wer Jesus ist. Als Jesus diese messianischen Wunder im Tempel gemacht hat, Blinde sehend, Lahme gehend, da haben die Kinder gerufen, gepriesen sei der Sohn Davids. Es ist fantastisch. Die Kinder damals, die haben goldrichtig reagiert auf das, was Jesus gemacht hat, dass er auf dem Esel reingeritten ist nach Jerusalem und die Wunder gemacht hat. Die haben das goldrichtig gemacht. Sie haben Jesus verehrt als Sohn Gottes, als der Messias. Und das war wunderbar. Sie haben Jesus die Ehre gegeben. Und es freut mich mega, wenn schon heute Kinder das erkennen, wer Jesus ist und ihm die Ehre geben. Aber es gab nicht nur die Kinder damals im Tempel. Es gab auch die Pharisäer und Schriftgelehrten und die Priester. Und die haben dann gesagt, das passt uns gar nicht da, was die Kinder da machen. Und dann sind die zu Jesus hingegangen und haben zu ihm gesagt, hörst du, was die Kinder da sagen? Eigentlich ist es tief traurig. Eigentlich ist das tief traurig, was hier passiert. Die Kinder erkennen die Wahrheit. Sie reagieren goldrichtig auf das, wer Jesus ist. Und dann kommen da plötzlich so religiöse Führer und sagen, das darf nicht sein. Die Kinder, die muss man da korrigieren. Übrigens, nicht nur damals war das so, sondern auch in unserer Gesellschaft finden wir heute Leute, die sagen, oh, den Kindern muss man was anderes beibringen. Den Kindern muss man beibringen, dass die Welt, in der wir leben, gar nicht von Gott geschaffen ist, sondern dass das durch Zufall entstanden ist. Und dass Gott, ob das so wahr ist mit ihm und so, das ist überhaupt nicht so sicher. Es gibt Leute, die heute sagen, die Bibel, das ist doch nur ein Märchenbuch. Und den Kindern das weiter sagen, dass das die Wahrheit ist, das ist falsch. Also es, was damals war mit den Priestern und Schriftgelehrten, das haben wir heute leider auch bei uns in der Gemeinde, nicht in der Gemeinde, aber in uns, in unserer Gesellschaft. Wie hat jetzt Jesus auf die Priester und die Schriftgelehrten reagiert? In der Bibel, da lesen wir, Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen? Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet. Und er verließ sie, ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Also Jesus hat den religiösen Führern widersprochen und jetzt hat er noch was Weiteres gesagt. Er hat gesagt, und schaut, das, was jetzt hier mit den Kindern passiert, das ist eine weitere Prophezeiung aus dem Alten Testament, die sich heute erfüllt und die deutlich macht, ich bin in Wirklichkeit der Messias, der von Gott versprochene Retter. Er hat den religiösen Führern widersprochen und hat gesagt, das, was die Kinder machen, das ist genau das Goldrichtige. Sie glauben an mich und eigentlich solltet ihr auch an mich glauben. Aber jetzt ist noch etwas ganz interessant. Wenn wir den ganzen Predigttext betrachten, also auch das, was der Daniel Bechtold in der Einleitung vorgelesen hat, wie Jesus eingezogen ist. Es gab nicht nur die religiösen Führer, die gesagt haben, das, was die Kinder gemacht haben, das war falsch. Es gab auch Leute, Erwachsene, die das genau Richtige getan haben. Wer nämlich? Ja, die Jünger, die Anhänger von Jesus, die beim Einzug von Jerusalem gesagt haben, Hosianna dem Sohn Davids. Denn die Kinder, die haben das ja von den dann gehört und haben gesagt, ja, genau, Hosianna dem Sohn Davids. Und das, was man sieht, das stimmt voll überein. Jesus muss der Messias sein. Und dann haben die Kinder das zu Herzen genommen und haben das auch so geglaubt und Gott gepriesen mit ihren Worten. Also die Kinder, die konnten von den Jüngern von Jesus lernen. Als Gläubiger heute, als Jünger von Jesus heute, haben wir auch den Auftrag, den Kindern das weiterzugeben, was das Wichtigste ist, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir Jesus als den Messias, als den von Gott gesandten Retter kennenlernen. Wie genau können wir das machen? Wir können das in der Gemeinde machen, mit der Jungschararbeit, mit der Sonntagsschularbeit. Das können aber auch die Eltern zu Hause machen, indem sie ihren Kindern von Jesus weiter erzählen. Vielleicht auch, dass man Spänli einlädt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, ein Kindertreff zu Hause zu haben. Wir haben im Sommer das Kinderlager und das Sommerlager, wo man andere einladen kann. Und wenn man miterleben darf, dass Kinder zu dieser wichtigsten Erkenntnis kommen dürfen, dass Jesus der Retter ist und sie ihn auch als Messias anerkennen, dass das Wunderbarste. Es gibt aber auch manche Leute unter uns, die können sich nicht so ganz praktisch dafür einsetzen, dass Kinder zu dieser wichtigsten Erkenntnis kommen. Die können sich trotzdem sehr praktisch einsetzen, nämlich indem sie beten. Achten wir mal drauf, wenn wir uns auch im Gebet dafür einsetzen, dass die Eltern die Weisheit haben, in der rechten Weise mit den Kindern umzugehen, dass die Kinder andere Kinder einladen können, zur Jungscha, zur Sonntagsschule, für das Kinderlager und für Sommerlager beten, für die Jungscha-Arbeit beten. Das ist so eine wichtige Arbeit und da wollen wir auch all diejenigen unterstützen, die direkt mit Kindern unterwegs sind und sich für diese Aufgabe einsetzen. Und es ist ja wunderbar, wenn schon Kinder heute Jesus kennenlernen dürfen. Erkennen, wer Jesus ist und ihn loben und ihn ehren. Und das ist ja das Allerwichtigste. Und da wollen wir uns auch für weiter einsetzen. Aber egal, ob man jetzt Kind ist oder Erwachsener ist. Wir wollen das tun, wozu wir bestimmt sind. Nämlich, dass wir Gott die Ehre geben. Hosianna, dem Sohn Davids. Hosianna, Jesus. Jesus sei gepriesen durch unser Leben. Hier in der Gemeinde, aber auch im Alltag. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir ganz herzlich, dass du als Retter in die Welt gekommen bist, um für unsere Sünden zu sterben, dass wir durch den Glauben an dich Vergebung der Sünden haben können. Wir danken dir, dass du auferstanden bist und unser Herr sein möchtest und uns auch führen und leiten möchtest, dass du für uns sorgen möchtest. Und du siehst auch unser Leben, wo manchmal auch Dinge in Unordnung geraten sind. Herr, wir laden dich ein, dass du Ordnung schaffst in unserem Leben, dass wir ja, dich aufräumen lassen, wo Unordnung geschehen ist, aber dass du uns auch brauchen kannst, dass Gottes Liebe sichtbar wird im Alltag, in unseren Familien, in der Schule, im Beruf, wo wir stehen. Herr, hilf uns, dass wir deine Werkzeuge sein können, um Gottes Liebe sichtbar zu machen. Und lass du uns alle Menschen sein, die zur Gottesverherrlichung leben, die dazu leben, Gott die Ehre zu geben und so auch deinen Namen preisen. Amen.